Hallo und herzlich willkommen zum Destille-Podcast, in dem wir mit Künstlern und Künstlerinnen der Düsseldorfer Szene ins Gespräch kommen wollen, die etwas zu sagen haben. Wozu? Zu ihrem beruflichen Lebensweg, ihrer aktuellen Situation angesichts von Covid-19, aber auch zu ihren Plänen und Ideen. Mein Name ist Gerda Maybach, redaktionell verantwortlich für dieses Format und auch Moderatorin des Podcasts. Jens Prüss, Autor, Journalist und Lehrer außer Dienst, hat in seinem bisherigen Arbeitsleben Theaterstücke, Prosa, Essays, Kultur, Theater- und Literaturkritiken verfasst sowie mehrere Bücher auch als Co-Autor geschrieben. Seine Beiträge erschienen unter anderem in der Zeit, der Süddeutschen Zeitung, der Rheinischen Post und dem Eulenspiegel. Über 5 Jahre hinweg leitete er das Düsseldorfer Literaturbüro und wurde auch bereits mit dem Literaturförderpreis der Landeshauptstadt bedacht. Aus der Düsseldorfer Kulturszene ist er sicherlich nicht wegzudenken, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus. Selbst die Kölner werden ihn in Erinnerung behalten. Setzte er sich in einem seiner Werke, kenntnisreich und überaus witzig, mit der interessanten Frage der Düsseldorfer Kölner Freund und Feindschaft auseinander. Mit Jens sprach ich am Rosenmontag, dem Corona-bedingt Ausgefallenen, was uns die Laune aber nicht verdarb. Ja, hallo Jens, wir sitzen hier heute am Rosenmontag um 13 Uhr bei Tee und Krapfen ohne Altbier und ohne Schunkeln, ohne Jack Tilly und den Zug.
Den Rosenmontag habe ich mir natürlich, ja, danke für die Nachfrage, den Rosenmontag hatte ich mir natürlich vor einem Jahr ganz anders vorgestellt und ich vermisse schon sehr die Wagen von Jack Tilly, die übrigens ja heute laufen sollen, aber das kriegen wir beide jetzt nicht mit, weil wir ja miteinander reden müssen.
Ja, also du bist ja schon ein wenig ein Karnevalsjeck, eingemeindet im Rheinland, in Düsseldorf, kann man das so sagen?
Karnevalsjeck war ich mal vor 30 Jahren, aber da war ich ja noch relativ jung und wollte auch noch Frauen kennenlernen. Da passt der Karneval ja wunderbar dazu als Gelegenheit. Da war ich auch jedes Jahr dann in der Destille Weiberfastnacht schon und es war auch immer eine sehr, sehr lebendige, tolle Zeit. Also das hat dann in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen. Ja, das kann auch an einem Alter liegen, dass man etwas ruhiger wird und nicht mehr so zu den Jägern gehören möchte, sondern eher eben mehr zum Sammler wird.
Du sagst uns dein Alter.
Ich bin jetzt 66. Aber mit 66 Jahren fängt das Leben an, habe ich mal gehört.
Also, genau.
Ja, es knackt aber schon ein bisschen.
Okay. Ja, nach dem Studium der Germanistik und Philosophie warst du zunächst als Journalist und Autor tätig, hast aber auch Schauspielunterricht genommen. Aber vielleicht frage ich erstmal, seit wann wusstest du, dass Schreiben deins ist?
Ja, das hat sich so ergeben. Anfangs dachte ich noch, ich mache als Schauspieler so meine berufliche Karriere in Anführungsstrichen. Aber ich merkte schon, dass mich das Schreiben auch sehr bewegt. Und da dachte ich dann, schreibst du im Theaterstücke, da hast du dann die Bühne und das Schreiben gleich zusammen. Aber das journalistische Schreiben, das funktionierte einfach besser. Ich habe ganz früh da Offerten bekommen von der Westdeutschen Zeitung, Düsseldorfer Nachrichten damals, fürs Feuilleton zu schreiben. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin auch ein sehr kommunikativer Typ. Ich bin gerne mit Menschen zusammen und frage einmal, wie machst du das denn so? Wie kommst du denn mit diesem komischen Leben klar? Kannst mir noch ein paar Tricks verraten? Und insofern, also diese Interviewsituation haben mir immer sehr, sehr gefallen. Und ich habe sehr früh schon Reportagen geschrieben. Und so ging das sehr schnell recht erfolgreich weiter. Und schon bums war ich dann nicht mehr auf der Schauspielerseite, sondern eher auf der journalistischen und der schriftstellerischen Seite.
Okay, du hast Theaterstücke geschrieben, auch mit anderen Autoren gemeinsam, veröffentlicht für die Zeit Süddeutsche und nicht zuletzt die Rheinische Post. Auch hast du dich hingewagt. Also es gibt eine Vielzahl von Tätigkeiten, die du in deinem Leben gemacht hast, wo du dich getummelt hast. Den Lehrer wollen wir nicht vergessen. Kannst du deinen bewegten beruflichen Lebensweg bis heute so ein wenig beschreiben?
Also ich glaube, ich habe so eine Macke. Ich wollte nie weisungsgebunden arbeiten. Also ich habe mit Autoritäten so meine Probleme. Vielleicht bin ich deswegen dann auch eher so in die satirische Ecke gegangen, um mich mit diesen Machtgeschichten dann auseinanderzusetzen. Ich wollte immer frei bleiben, in Anführungsstrichen. Richtig frei bleibt man nicht. Deswegen habe ich ja eines meiner letzten Bücher auch vogelfrei genannt. Also ich habe schon den Eindruck, dass man wenn man ein sicheres Leben führen will, also so diese bürgerliche Laufbahn einschlagen müsste. Aber die war für mich irgendwie nicht machbar. Also ich habe da immer einen Widerwillen.
Bist du ein Rebell?
Ja, es hat sich in den Genen wahrscheinlich so ergeben. Ich habe später auch dann erfahren, dass selbst mein Vater Schwierigkeiten hatte, so in das normale juristische Berufsleben hineinzufinden. Meine Mutter musste ihn ein paar Mal mit der Angel wieder reinholen, also dass er sich dann auch zu seinen Kindern bekannte. Also vielleicht ist das in der Familie drin. Ich wollte immer als freier Journalist oder freier Künstler arbeiten. Und so hat es sich dann eben auch ganz spät erst ergeben, dass ich dann noch Lehrer wurde, weil ich ja auch dann noch 5 Jahre Kabarettist vorher war. Das war nicht eine schöne Zeit, die auch finanziell ganz gut funktionierte. Wo dann Volker Pispers noch zu mir machte, ach, hast du es endlich begriffen, dass man mit Kabarett Geld verdienen kann? Vorher war ich Kabarettautor, da verdient man nicht ganz so viel Geld mit. Also wenn man auf der Bühne ist als Kabarettist, verdienst du dann das 10-fache. Und das fand ich ganz attraktiv. Aber auf Dauer konnte ich mir auch nicht vorstellen, dann noch mit etwas über 50 Jahren zu tingeln. Das ist eine sehr einsame Geschichte. Das habe ich 2 Jahre lang so mitgemacht, dachte, nee, das willst du doch auch nicht. Und dann kam plötzlich dieser Vernunftmoment, wo ich dachte, okay, dann gehst du eben ins Geschirr. Und dann habe ich gesagt, ich werde Deutschlehrer. Und das funktionierte komischerweise. An einem Berufskolleg, die suchten Deutschlehrer. Das war mir für mich völlig fremd, weil ich dachte, Deutschlehrer braucht kein Mensch. Ich meine, die braucht auch keiner eigentlich. Aber so als Alibi, also ein bisschen Grammatik, kann ja nicht schaden. Und dann habe ich nur die letzten 12 Jahre Grammatik.
Ich habe einen Shitstorm von Deutschlehrern erleben.
Ich finde Deutsch schon sehr wichtig, aber ich habe den Eindruck, hier im gesellschaftlichen Konsens ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, also Deutsch oder Kultur zu vermitteln. Das ist eher so ein Alibi-Blatt.
Wenn wir nochmal gucken, also 1977 bis 80 Mitherausgeber der Literatur- und Grafikzeitschrift Timpan. In diesem Kontext bist du auch Literaturpreisträger der Stadt Düsseldorf geworden. 1988 bis 93 Nachfolger von Rolf Raphael Schröer, das Literaturbüro. Da würde mich mal interessieren, was waren deine Tätigkeiten in diesem Bereich als Leiter des Literaturbüros?
Naja, ich sollte die Literatur in der Stadt und im Land etwas mehr nach vorne bringen, also Autorenförderung betreiben. Autoren haben ja keine Akademien oder jetzt so langsam kommt es, durch die Wiedervereinigung haben wir jetzt auch das Becher-Institut nach Deutschland, nach Westdeutschland bringen können. Aber wenn du eine Sehnsucht zum Schreiben hast, bekommst du selten eine professionelle Begleitung. Und deswegen wurden eben dann auch Profi-Autoren und Autorinnen immer wieder gefragt, haben Sie keinen Tipp für mich, können Sie mich nicht bei einem Verlag mal unterbringen? Das haben wir im Literaturbüro damals, das ja von Rolf Raphael Schröer auf den Weg gebracht wurde, dann eben vor allen Dingen gemacht, Autorenberatung und eben attraktive Veranstaltungen, dass die Bürger sagten, Mensch, Literatur ist spannend, diesen Autor, diese Autorin möchte ich doch mal lesen, also dass man Werbung für dieses Schrifttum dann machte. Und ja, da versucht man dann viele Partner zu finden, also auch im kommerziellen Bereich. Ich habe eben sehr viele Sponsoren für Projekte gefunden, die dann auch überregionale Ausstrahlung hatten, also Satire-Festivals oder Lyrik-Festivals. Dieses Slam-Poetry kam damals auf. Das sind auch so Geschichten gewesen, die auch wieder ein bisschen was mit dem Theater zu tun hatten. Das interessierte mich. Und ich habe auch immer also Möglichkeiten gefunden, da Geldgeber zu finden. Es waren auch nicht nur die Stadtwerke, die da sehr, oder die Rheinbahn, diese Stadttöchter, sondern Immobilienhändler und manchmal auch Ärztinnen und Ärzte, die sagten, Mensch, das ist ein tolles Projekt, da mache ich mit. Da muss man natürlich sehr umtriebig sein. Und das war ich ja in der Zeit. Und deswegen war ich auch sehr oft in der Destille. Und auch sonst wo, viele Menschen kennengelernt. Und ich konnte sehr gut vernetzen. Das ist übrigens heute noch eine Sache, die mir relativ leicht fällt.
Hast du den Eindruck, dass das auch heute noch gut läuft? Ich habe gerade in der Zeit einen Artikel gelesen, dass so die Kunstkritik aus den Zeitungen verschwindet. Dass es also immer weniger Berücksichtigung auch von Literaturkritik gibt. Und dass wir da vielleicht auf einen Zug springen, der nicht so gut ist.
Du sprichst da ja ein Thema an, das ich vorhin schon so etwas überzogen, satirisch angesprochen hatte. Das Bürgertum schafft sich langsam selbst ab. Es geht zu sehr in den kommerziellen Bereich. Also die Zeitungen und Zeitschriften haben ein großes Anzeigenproblem heute, weil die jüngere Generation immer weniger zumindest Bücher und Zeitschriften und Zeitungen liest. Man ist jetzt im Internet. Und deswegen sagte ich ja, Deutschlehrer werden eher nicht so sehr gebraucht, weil die Schüler sagen, ach, nö, 2 Seiten, boah, das ist aber stressig jetzt. Ne? Aber sie haben natürlich Tugenden, sie können ausdauernd eigentlich an einer Sache dranbleiben, aber das Lesen wird immer schwieriger. Und das Feuilleton hat immer größere Rechtfertigungsprobleme in den Konferenzen, in den Redaktionskonferenzen. Wenn eine Zeitung weniger Geld hat, dann wird man erstmal die Kultur abschaffen. Das werden wir nach Corona auch wieder erleben. Da wird Kultur gestrichen werden und dann erst alles andere.
Gut, dann fahren wir jetzt mal zweigleisig, vielleicht noch mal zu Corona. Du sagst es selber, ich bin eigentlich inzwischen in einer komfortablen Situation, bin 66, bin eigentlich aus dem Betrieb raus. Aber du kennst sicherlich auch viele andere junge Menschen, mit denen du noch Kontakt hast. Wie erlebst du das? Wie geht es denen? Oder machst du dir da Sorgen um bestimmte Bereiche?
Meinst du jetzt die jungen Menschen,
die Künstler, sie malen, schreiben, Musik machen. Du bist doch in der Szene unglaublich vernetzt. Hast du da Kontakt? Könntest du da etwas zu sagen, wie es ihnen geht aus deiner Sicht? Machst du dir Sorgen oder bist du ganz optimistisch und sagst, die kriegen das schon hin?
Ich bin da sehr optimistisch. Die kriegen das schon hin, denn die Zeiten sind anders geworden. Aber was die sozialen Verwerfungen angeht, sind sie nicht oder werden sie nicht schwieriger werden als so, wie ich sie in den 70ern erlebt habe. Also die Existenzängste, die kenne ich sehr gut. Und die auch gerade die jungen Menschen mir dann auch wieder vermitteln, der große Zweifel. Deswegen war ich eigentlich auch sehr gerne Lehrer, weil ich schon den jungen Schülerinnen und Schülern so einen Optimismus beibringen wollte, so ein Selbstwertgefühl. Ich schaffe das schon. Ich kann das, wenn ich bei mir bleibe und wenn ich die Kraft aus mir heraushole, die in mir drin steckt. Das ist natürlich auch ein Geheimnis. Wie komme ich an meine eigene Kraft heran? Aber ich glaube, wenn das jeder für sich herausfindet und eine gewisse Ehrlichkeit auch dabei walten lässt, was kann ich weniger, also ein bisschen Selbstanalyse gehört auch noch dazu, dann kannst du als Künstler eine Menge auch heute noch werden. Das denke ich schon.
Also du machst dir jetzt nicht so Sorgen um die jungen Menschen. Du meinst, das geht. Existenzängste, hast du gesagt, kennst du. Aber meinst du nicht, dass sich die Zeiten verändert haben? Dass es doch mehr Unruhe, Insolvenzen wird es geben in der Gastronomie und so weiter und so fort. Ja. Und die sozialen Konflikte erlebe ich heute auch als relativ stark.
Aber darauf werden ja Künstler und Künstlerinnen reagieren. Ich meine, wir haben ja immer wieder Verwerfungen gehabt. Also das letzte Jahrhundert war ja voller Verwerfungen und Kämpfe, bis zu Straßenkämpfen in den 20er, 30er Jahren, wo man sich gegenseitig an die Kehle gegangen ist. Und da gab es großartige Künstler, Künstlerinnen, Schriftstellerinnen, Schriftsteller, die darauf reagiert haben und Produkte fanden, die den Menschen Erklärungshilfen geben, die ihnen Trost geben, auch eine Aufbruchsstimmung, das wird bleiben. Also in der Tat habe ich auch das Gefühl und sehe auch schon Tendenzen, also diese rechte Bewegung, die bisher komischerweise viel zu wenig auch von der bürgerlichen Presse wahrgenommen wurde und auch ich habe auch den Eindruck, dass hier die Polizei da viel zu oft weggeschaut hatte, dass das sind so Eruptionen, die noch zunehmen werden, denke ich schon. Und die Verteilungskämpfe nehmen auch zu. Also es wird einen Sparwillen geben und ich fürchte, da werden vor allen Dingen die sozial Schwachen, von denen wir ja gar nicht so wenige haben, besonders betroffen sein.
Ja, da wird Arbeit auf uns alle zukommen, glaube ich. Auch auf die Politiker, aber auch wir, die da entweder wegschauen oder auch mit aktiv werden.
Ja, das ist ja eh ein Gedanken, den ich jetzt zurzeit so für mich so formuliere. Kann ich mit meinem bisherigen Leben so weitermachen? Ist das nicht alles eine Glasperlenspielerei? So eine völlig ego-bezogene Selbstverwirklichungskiste? Oder muss ich jetzt mich viel mehr einmischen? Also eben beispielsweise die ganze Flüchtlingspolitik von Europa, die ist ja eine so gigantische Katastrophe. Es ist ja im Grunde genommen, liebe Gerda, mal unter uns gesagt, also moralisch zum Kotzen. Was wir uns da leisten und sehenden Auges leisten und auch noch Worte dafür finden. Da habe ich schon das Gefühl, ich muss mich da mehr einmischen. Also in dieser Phase bin ich, ja.
Ja. Dann gehen wir nochmal zurück zu dem Lebensweg. 91 hast du die Literaturredaktion Neues Rheinland übernommen, 92 Hörspiellektor beim WDR. Also ist ja schon ein sehr buntes, bewegtes Berufsbild, was du da bieten kannst. Was war denn zu dir das Liebste oder was hat dir am meisten am Herzen gelegen?
Das ist eine schwierige Frage. Also das WDR-Lektorat hat mir sehr gut gefallen. Das hätte ich gerne weitergemacht. Da musste ich dann auch englische, französische Texte lesen. Das war sehr, sehr spannend. Auch eine riesige Herausforderung, weil mein Französisch ja eher so ein Schulfranzösisch ist. Und das war so eine Arbeit, die ich schön nebenher machen konnte und ansonsten meine Schriftstellerei wunderbar auf den Weg bringen konnte. Das war vielleicht die beste Zeit, aber ich musste nach 3 Jahren gehen, weil damals der WDR schon darauf geachtet hat, dass die freiberuflichen Journalistinnen und Journalisten nicht zu lange in ihrem Umfeld bleiben, weil sonst Verträge eingeklagt werden können, also feste Verträge eingeklagt werden konnten. Das gehörte zu den Existenzängsten, die ich damals hatte. Mhm. Ich hatte einen Jobhopping und deswegen nur 3 Jahre. Das Literaturbüro hatte ich vorher gekündigt, weil ich da merkte, ich komme an Grenzen, also ich kann meine Klappe nicht halten. Ich war als Kind schon etwas vorlaut, das ist auch so geblieben. Und ich wollte mal den alternativen Heinrich-Heine-Preis auf den Weg bringen, zu der Zeit, als der Herr Weizsäcker, ein großartiger Bundespräsident, und auch ein großartiger Mensch sicherlich, den Heine-Preis bekommen sollte, dachte ich, wieso muss der den Heine-Preis bekommen? Andere haben es doch viel wichtiger. Also Robert Gernhardt beispielsweise, so ein Satiriker, der viel mehr riskiert, wenn er etwas kritisiert. Und hat denn Weizsäcker überhaupt mal eine freche, konträre Meinung geäußert? Also, so.
Hast du doch einen schönen Artikel zugeschrieben.
Da habe ich einen schönen Artikel zugeschrieben in der Zeit damals. Da hatte ich diese Möglichkeit und ich wollte mit Eckart Henscheid diesen alternativen Heine-Preis in Form eines Löwensenftöpfchens an Eckart Henscheid geben, als den alternativen Heinrich-Heine-Preisträger. Und da sagte der Vorstand des Literaturbüros, wenn Sie das machen, Herr Prüß, dann müssen wir Sie leider feuern. Also ein Literaturbürokrat hat sich politisch neutral zu verhalten gegenüber der Stadt und den städtischen Entscheidungen. Da habe ich dann gedacht, das ist nicht mein Feld, in dem ich weiter arbeiten möchte. Also wenn ich einen Maulkorb bekomme und habe dann gekündigt. Ja, da war ich erstmal dann freiberuflich und habe dann beim WDR eben dieses kleine Lektorat bekommen. Ja. Also man muss schon viel, viel, wenn man Freiberufler bleiben, einigermaßen frei bleiben möchte, dann muss man schon viele Talente haben, sage ich es mal so, also die man dem Markt anbieten kann, um zu überleben. Sonst wird es extrem schwierig.
Heinrich Heine, Jacques Tilly, Dieter Forte. Was verbindet dich mit diesen Menschen?
Alles.
Mit zweien hast du gearbeitet, über alle drei hast du geschrieben. Mit Heinrich Heine bist du einen Dialog auf dem Friedhof eingegangen.
Ja.
Ganz spannend. Aber ja, wie ist deine Beziehung zu diesen drei Autoren?
Ja, alle drei haben unglaublich viel riskiert, finde ich, und sind Wahrheitsforscher. Und in dieser Forscherei, eben dann diese Arbeit, eben auch unbeirrbar. Also Ängste haben sie mit Sicherheit alle gehabt, aber sie haben gesagt, nein, ich muss dahinter kommen. Warum stinkt es hier so? Und die Ursachen müssen herausgearbeitet werden. Und wenn behauptet wird, wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft, dann möchte ich doch mal zuschauen, ob das wirklich so stimmt. Also alle drei waren da sehr, sehr
nachdrücklich. Heinrich Heine und Dieter Forte waren ja Vertriebene, so haben sie sich beide, glaube ich, erlebt, aus Düsseldorf. Jacques Tilly ist ja hier und dem geht es, glaube ich, auch gut. Der hat hohe Akzeptanz. Aber er macht natürlich auch was Freches, Satirisches, was dir, glaube ich, auch gut gefällt.
Ja, also Jacques und ich, wir sind Brüder im Geiste, wir sind miteinander befreundet seit Jahren und ermutigen uns gegenseitig so weiterzumachen. Und wir haben auch gemeinsam an einem Buch geschrieben, da habe ich dann diesen satirischen Düsseldorfer Karneval in einen größeren historischen Zusammenhang gesetzt, dass also die Satire, schon angefangen mit Heinrich Heine, hier in Düsseldorf durchaus einen Boden hat. Das ist eine sehr tolerante Community hier in Düsseldorf, die sich durch die vielen Zuwanderer ergeben hat. Heinrich Heine musste auch nicht aus Düsseldorf raus, weil die Düsseldorfer gegen ihn waren, sondern die preußische Regierung. Das war eben das Problem damals. Und Dieter Forte hat auch Düsseldorf nicht verlassen, weil er hier nicht mehr gemocht wurde, sondern weil er ein tolles Angebot in Basel bekam. Auch darüber habe ich geschrieben. Das wollte ich alles mal genauer wissen. Habe das deswegen auch recherchiert.
Er selbst hat es doch ein wenig anders erlebt.
Er selbst hat es anders erlebt. Er hat es mir auch noch so geschrieben. Ich habe es recherchiert. Es war dann aber doch nicht so, wie er das erlebt hat. Also man muss auch manchmal sich selbst kritisch hinterfragen. Man darf sich selbst nicht alles glauben, was man so über sich formuliert.
Das ist jetzt ein Wort an Dieter Forte.
Das ist ein Wort an Dieter Forte. Ja, ja, es war dann doch ein bisschen anders. Aber er hat dieses Image so ein bisschen gepflegt, hatte gleichzeitig auch einen großen Kummer, eine große Sehnsucht nach dieser schönen Düsseldorfer Zeit, dieser Kneipenkultur.
Ja, Ilke Heidenreich hat ihn ja auch in ihrer Laudation neben Grass, Lenz, Köppen und das Vierte, fällt mir gerade nicht ein. Sie stellt ihn ja wirklich als einen der großartigen Nachkriegsschriftsteller dar.
Unter anderem auch deswegen, weil Dieter Forte eben noch genauer hingeschaut hat als viele seiner Kollegen, also eben auch als Heinrich Böll, der die Nachkriegszeit ja auch sehr, sehr gut beschrieben hat. Aber bei Forte kann man also Bombenerlebnisse so intensiv und nachdrücklich nachlesen, dass es einen gruselt und man wirklich zu dem Impuls kommt, nie wieder Krieg. Und wenn das Autoren und Autorinnen können, ist das ja wunderbar.
Was er ja schon mit 10 Jahren fensterstehend erlebt hat.
Ja, und er schrieb ja auch mal, dass er immer noch, also jedes Mal wieder, wenn er darüber geschrieben und sich erinnert hat, physische Schmerzen hatte. Also es war für ihn unglaublich anstrengend, sich diesem Thema zuzuwenden. Aber ich glaube, genau das ist es, was ein Aufklärer leisten muss. Er muss an seine eigene Schmerzgrenze rangehen. Man muss dahin gehen, wo es weh tut, wo man vielleicht auch das eigene Nest dann beschmutzt sieht und den Schmutz aushält. Das ist ja hart.
Mhm. Was meinst du, wenn du vom biedermeierlichen Umgang von Düsseldorf mit Heine sprichst?
Ja, ich meine damit, dass dann Heine plötzlich salonfähig ist, aber eben auch nur, indem man seine wirklich kritischen und harten Texte weglässt und sich dem Lorelei-Autor zuwendet. Also diesem folkloristischen Autor, der ja auch war. Er war ja auch gerne heiter und einfach nur fröhlich und entspannt, eben auch Rheinländer, der bin ich ja genauso. Also ich kann ja extrem oberflächlich
aber
auch werden.
Aber du kommst doch aus Rottweil, oder?
Ich komme aus Rottweil, da gibt es diese bissigen Hunde, vielleicht habe ich ein bisschen was davon, aber durchs Rheinland eben doch sehr, sehr weichgespült auch. Also auf eine angenehme Art, sage ich mal. Also ich beiß mich nicht immer fest und denke, man muss auch Jönne können.
Du kommst aus Rottweil, fühlst dich aber als Rheinländer.
Ja, also das meinte ich ja eben, dass ich Heine sehr gut verstehe, wenn er einfach mal so ein paar nette Reimchen und so ein Liebesliedchen so dann da runterträllert. Das gehört zum Dichterwesen ja auch dazu, das Leichte, das Fröhliche. Aber den Harten, den Linken, den gesellschaftskritischen, den Bürgerbeschimpfer Heine, den unterschlagen die Salons. Also auch heute, also 1988 hat es ja das große Stadtjubiläum gegeben, 800 Jahre Düsseldorf. Und da wurde Heinrich Heine vom Rüstungskonzern Rheinmetall gesponsert. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Also Heine war durchaus
auch... Er hätte sich im Grabe umgedreht.
Also da hätte sich Heine sicherlich im Grabe umgedreht. Und dann habe ich dann eben gesagt, na ja, also diese Heine-Kugel... Die ist sicherlich sehr unbekömmlich, die man dann als Souvenir, ne, im Gegensatz zur Mozartkugel dann modellieren würde. Das passt dann einfach nicht. Da wird dann Heine zu verniedlicht und klein gemacht und verharmlost. Aber diese Tendenz haben wir ja immer. Und vielleicht ist auch Jacques Tilly jetzt ein bisschen so in dieser Richtung, dass er jetzt von allen umarmt wird. Da muss man dann aufpassen als Künstler. Im Augenblick habe ich aber noch nicht das Gefühl, dass Jacques seine Zähne verloren hat.
Aus deinem Buch ein Heine-Zitat, ein Auszug. Aber ach, die Toten, die kalten Sprecher der Geschichte, reden vergebens zur tobenden Menge, die nur die Sprache der Leidenschaft versteht. Passt doch gut in unsere heutige Zeit, oder nicht?
Das ist heute und das ist gestern, das ist vorgestern, das ist wohl immer so, dass wir uns betäuben, dass wir wegschauen. Dass Tote umsonst sterben, das war Heines Idee ja schon. Da gab es ja die zwei großen Weltkriege noch gar nicht. Und das ist sicherlich auch der Impuls, den Dieter Forte hatte, um über diesen unsinnigen Weltkrieg zu reden und über die Folgen für uns Menschen. Und wenn diese Toten nicht erinnert werden, wenn wir nicht daraus humanistische Konsequenzen ziehen, also dass unser Menschentum verbessern, also besser auch miteinander umgehen, achtsamer miteinander sind, dann sind die umsonst gestorben. Und das wäre ja eine ganz große Katastrophe. Das, glaube ich, meinte Heine damals schon.
Ändert sich Geschichte? Kann sich Geschichte ändern? Was glaubst du?
Ich bin ja ein Optimist, aber ich glaube trotzdem nicht. Ja, Geschichte läuft immer ein bisschen anders, aber das Aggressionspotenzial in uns Menschen wird bleiben. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir Menschen uns sehr groß geändert haben. Die Techniken haben sich geändert. Wir leben komfortabler, aber in unseren Verhaltensweisen bleiben wir so, wie wir sind. Es gibt sicherlich die Möglichkeit der Zivilisierung, der Kulturierung. Die Schicht ist aber sehr dünn, das haben wir auch schon ein paar Mal erfahren. Und wenn ich jetzt sehe, was in den sozialen Netzwerken los ist, habe ich das Gefühl, da sehen wir zurzeit einen Rückschritt. Also in der Auseinandersetzung miteinander, dass wir so etwas wie Besonnenheit, so Tugenden einfach nicht mehr achten. Also da fallen wir ja in eine Zeit zurück, die es ja vor den Griechen mal gab vielleicht. Also die Besonnenheit beispielsweise oder auch die Achtsamkeit und das Wertschätzen des anderen, das sind doch uralte Tugenden, die sich bewährt haben. Ich finde, also die werden zurzeit von Teilen dieser Gesellschaft über Bord geschmissen. Mhm. Mit den Folgen, die wir ja alle dann auch sehen, da hast du ja dann nur noch Hass und diese Auseinandersetzung, den Sturm auf das Parlament, auf das Kapitol da in den USA oder auch hier in Berlin auf der Reichstagstreppe, diese Geschichten, die da so völlig ohne Vernunft und ohne Verstand, habe ich auch den Eindruck, dann ablaufen und mit einer Selbstgerechtigkeit da zelebriert werden, das macht mir schon ein bisschen Angst.
Mhm. Was sind deine Perspektiven? Was wünschst du dir noch für die Zukunft? Was machst du gerade? Was schreibst du?
Ja, ich schreibe gerade an einer längeren Erzählung, die genau in diese Richtung geht, dass der Held sich überlegt, wie es weitergehen soll in diesen schwierigen Zeiten, in diesen Zeiten der Verwerfung und wie er sich selbst vernünftig einbringen kann als Mensch mit den Möglichkeiten, die er noch hat. Also der Ich-Erzähler ist 20 Jahre jünger als ich jetzt und ist aber in so einer Grenzsituation. Er muss sich völlig neu sortieren, weil er sein Gedächtnis verloren hat. Ein bisschen passt das auch jetzt in diese Zeit, dass wir uns alle neu sortieren müssten. Zumindest ist so das Gefühl da für viele in meinem Bekanntenkreis zumindest. Und wir haben auch vorhin schon darüber gesprochen. so wie wir es bisher getrieben haben und auch gut fanden oder eben auch schon nicht gut fanden, uns aber zu wenig gewehrt haben, so kann es nicht weitergehen. Also ich bin da, also darüber schreibe ich gerade, mein Leben ist auf dem Prüfstand.
Roland Bayer, ein Cartoonist, mit dem du zusammengearbeitet hast, hat auf einer Zeichnung dem Karl Marx ein Zitat in den Mund gelegt nach dem Zusammenbruch der DDR. Tut mir leid, war nur so eine Idee von mir. Du liebst die Provokation. Was provozierte dich? Was sind die Ereignisse, Geschehnisse um dich herum, wo du provoziert wirst, wo du anspringst und sagst, so, da muss ich jetzt unbedingt was drüber schreiben?
Ungerechtigkeit.
Oder was sagen?
Ja. Ungerechtigkeit. Wenn ich das Gefühl habe, einem Menschen geschieht Unrecht, dann muss ich an mich halten. Und dann bin ich froh, wenn ich es auf eine Satire...
Und du hältst dann auch an dich.
An mich halten heißt, dass ich die korrekten zivilen Formen einhalte. Das heißt, ich greife dann zur Feder und schreibe darüber. Und das ist halt eine kultivierte Auseinandersetzung. Aber die ist in der Regel dann auch recht deftig. Und da will ich dann auch sehr genau sein. Und deswegen Dieter Forte und Jacques Tilly und Heine, das sind genau meine Vorbilder. Da gehe ich dann richtig rein, um auch da anzuklagen. Zu sagen, ey Leute, so geht das nicht. So können wir mit der oder mit dem nicht umspringen. Auf dem Schulhof früher schon, wenn ich da das Gefühl hatte, da wird jemand bloß, weil er dick ist, gehänselt, dann bin ich ausgerastet. Also da war ich aber noch klein, da bin ich eben noch ausgerastet. Später habe ich dann andere Möglichkeiten gefunden, um darauf hinzuweisen, dass man so mit einem Menschen nicht umgeht. Ich verstehe aber auch gar nicht, dass es so viele Zuschauer gibt, die so einen Vorfall dann zulassen und sich das anschauen, wenn jemand gehänselt wird oder wirklich herabgewürdigt wird. Also, als ich dann zum ersten Mal las, dass was mit den Juden passierte, da war ich 14 und völlig ungeschützt bei diesem Thema. Ich konnte es nicht fassen, dass es meine deutsche Familie war, die so etwas gemacht oder wenn auch zugelassen hat. Mhm. Und das sind so die Impulse da. Also von daher kommt, glaube ich, sehr viel, was ich heute noch so in mir trage.
Wie viele Stunden arbeitest du am Tag?
Also der reine Schreibakt ist sicherlich so 4 Stunden. Dann bin ich so erschöpft von dem Nachdenken und Korrigieren und Fantasieren, dass ich dann so in Verwaltungsakte komme, dann vielleicht nochmal etwas recherchiere und dann aber so nach 6 Stunden, dann habe ich dann auch wirklich keine Lust mehr, mich nur intellektuell auseinanderzusetzen.
Ein Nachkriegsautor Peter Büchsel hat mal gesagt, wenn ich mich nicht ab und zu auch langweilen würde, dann könnte ich nicht mehr schreiben.
Ja.
Seht ihr das auch so? Brauchst du Langeweile auch, um wieder neu schöpfen zu können? Oder bist du eher immer in so einem Modus, dass es läuft im Kopf und du musst es einordnen und sortieren?
Doch, also ich würde es nicht Langeweile nennen. Langeweile habe ich eigentlich nur in Gesellschaft, wenn da so Themen laufen, die mich furchtbar langweilen und ich kann nicht abhauen. Dann langweile ich mich, ansonsten kenne ich die Langeweile nicht. Aber vielleicht verstehe ich ja den Peter Büchsel richtig, der übrigens auch ein toller Autor ist, der auch sehr genau hinguckt und dann auch immer so seine ganz eigene Art hat, um noch so eine verblüffende Wende zu finden. Vielleicht ist bei, also ich würde es Meditation nennen, also dass dieses Meditative, das... ich einfach dann bei mir bin. Das können aber sehr profane Orte sein, auf der Toilette oder sonst etwas, wo ich dann wirklich einfach loslasse. Also wenn ich dann so schön für mich bin, das brauche ich dann schon, zu neuen Ideen zu kommen dann. Also ich brauche eine gewisse Leere.
Also mir fällt gerade ein, dass du in deinem Köln-Düsseldorf-Buch, wo du diese Freund-Feindschaft sehr, sehr akribisch und sehr witzig beschreibst, da bist du ja schon in der ersten Szene abgehauen. Also das gelingt dir auch manchmal, dass du abhaust aus einer Situation.
Richtig, ja. Das so die französische Art des Abschieds, die liebe ich schon manchmal, dass ich dann einfach weg bin wieder. Naja, also an dem Bild gerade, was ich da benutzt habe, sieht man schon, dass ich es auch gerne deftig mag. Also ich mag das Pathos auch überhaupt gar nicht. Also jede Form von Pathos schafft bei mir ein Misstrauen, dass ich denke, na, soll da nicht etwas überhöht werden, was so nicht überhöht gehört, oder soll da etwas kaschiert werden? Will man da nicht nur ablenken? Also insofern...
Aber oft ist es ja auch eine Vortragsweise. Also ich denke, auch Heine kann man pathetisch darstellen.
Ja, das kann man ja
Pathos
sicher
reinbringen.
Man könnte dann noch seine Ironie dann durch das Pathos ironisieren. Ja, das ist richtig. Interessant ist ja auch bei Heine und wohl bei mir, das war übrigens ein Problem, das ich als Lehrer in der Schule hatte, weil ich ironisch bin und auch manchmal sehr, sehr deftig, humorig, meinte meine Schulleiterin, ich würde bei den Schülern nicht so ernst genommen werden. Und das ist ein deutsches Problem, glaube ich. Sobald man Humor hat, ist man nicht mehr so ernst. Aber ich glaube, umgekehrt ist es richtig. Der Mensch, der humorig und ironisch ist, der hat eine Distanz zu den Dingen und sieht genauer hin.
Also Das würde ich jetzt auch nicht unterstreichen,
ja,
dass man als Lehrer vor einer Schule nicht auch ironisch sein kann und humorig. Ich habe auch an der Fachhochschule gearbeitet.
Ich habe.
Das ist ja auch ein Entertainmental.
Ist, ja, sicher, das sind kleine Löwen und Tiger, die du da vor dir hast. Also die musst du bändigen, genau. Ja, sicher. Die musst du auch verblüffen. Und wenn da was Derbes kommt, dann musst du einen derben Keil drauf finden und nicht sagen, ist ja ekelhaft. Nein, das gehört alles zu uns. Also auch da wieder das genaue Hingucken und nicht irgendwelche Formen finden für ein Menschenbild predigen, das gar nicht zu uns passt. Also der Mensch besteht ja auch aus einer ganzen Menge Dreck. Aber vielleicht ist Dreck gar nicht so schlimm. Dreck gehört zum Leben dazu.
Auf jeden
und auch
Fall.
Auch die bösen Gedanken. Und
wie sagte meine Großmutter immer, Dreck scheuert den Magen.
Also ja.
Es ist ja nicht
unbedingt
alles schlecht. Und Kinder, die nicht im Matsch spielen dürfen und nicht im Leben, die sind meistens relativ ungesund, sagt eigentlich auch der Kindermediziner, dass das durchaus dazu gehört.
Und Kinder dürfen auch bitte mal unkorrekt reden.
Mhm. Ja, um so diesen, vorhin diesen doch etwas pessimistischen Blick, den wir kurzfristig entwickelt haben, vielleicht nochmal aufzulösen. Wenn es aufzulösen ist oder wenn es aufzulösen geht, was können wir uns selber und jedem, mit dem wir sprechen und der uns zuhört, vielleicht raten, was eine Aufgabe ist für die Zukunft?
Also wir werden sicherlich jetzt in eine Zeit hineingeraten, in der es vielen unverschuldet schlecht gehen wird und wir sollten gemeinsam oder auch jeder für sich eine Möglichkeit finden oder auch eine Idee finden, vielleicht für sich selbst alleine, wie er dazu beitragen kann, auch diese Ungerechtigkeiten, diese ungerechten Verwerfungen zu lindern, mitzuhelfen in irgendeiner vernünftigen Art und Weise. Da wird es sicherlich auch demnächst Strukturen geben. Also ein Teil ist ja schon das, was wir hier miteinander machen. Wir überlegen ja, wie wir den Künstlern jetzt helfen können, diesen freien Künstlern. Ich weiß ja, 5 Jahre lang als Kabarettist. Ich möchte also heute im Augenblick nicht in der Haut dieser Kollegen stecken, die zurzeit nicht wissen, wie sie weitermachen sollen. Also da auch Spenden, so etwas. Ich gebe zurzeit wenig Geld aus und dann gebe ich einen Teil meines Geldes auch gerne an Kollegen weiter. Also da gibt, wenn es da Möglichkeiten gibt, mache ich da gerne mit. Das sind so Dinge, die im Kleinen schon ein bisschen helfen können. Also, ja, vielleicht einfach mehr Solidarität. Vielleicht verblüffen wir uns mal selbst.
Aber auf jeden Fall gehört auch Humor dazu und Satire, wenn wir weiterkommen und bringen wollen. Und ich denke mal, Jens Brüst, das ist etwas, was du beherrschst. Auf diesem Weg hoffe ich, dass du weitergehst. Und ich danke dir jetzt erstmal für das Gespräch. Und du liest uns gleich aber noch was vor.
Danke, liebe Gerda, für die Einladung. War richtig anregend mit dir.
So, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, das war's für heute und ich bedanke mich wieder einmal bei Ihnen fürs Dabeisein. Informationen über Jens zum Nachlesen finden Sie in unserem Blog und vor allen Dingen dort auch eine von ihm vorgetragene Hörprobe aus seinem letzten Buch »Das vogelfreie Fliegen«. Im nächsten Interview spreche ich mit Romano Schubert, dem Düsseldorfer Vorzeigesaxophonisten, wie er in der Presse beschrieben wird. Er spielt in verschiedenen Formationen und ist nicht zuletzt als Leiter der Big Band der Clara Schumann Musikschule und der Greenhorns Band, dem Jugendjazzorchester, ebenfalls der Musikschule, bereits mehrfach mit beiden Bands ausgezeichnet worden. Sie haben sich jetzt hoffentlich an uns gewöhnt und hören den Interviewgästen gerne zu. Wenn Sie sich bei unserem Blog anmelden, werden Sie automatisch jeweils über die nächste Folge informiert. In den nächsten 3 Monaten erscheinen wir an jedem ersten Montag im Monat. Das Finanzamt arbeitet an unserer Vereinsgenehmigung. Ich hoffe, dass ich Ihnen am 5. April den Vollzug verkünden kann. Informationen zum Spendenkonto finden Sie dann auf der Homepage der Distille unter Podcast und natürlich auch auf unserem Blog. Ich bedanke mich abschließend wieder bei Nadine für den intelligenten Schnitt, Franz Schumacher für das Bereitstellen auf der Homepage und wünsche Ihnen einen schönen Frühlingsbeginn. Sie hören von uns. Musik